Also wir nähern uns in unserer Apostelgeschichte, will ich mal sagen, noch nicht dem Ende, aber so der Spannungspfad, der beginnt zu kulminieren, sagen wir so, es geht jetzt ans Eingemachte langsam. Und vielleicht nochmal so zur Erinnerung, wir wissen ja, dass der Schreiber von der Apostelgeschichte, der Lukas war, der gleichzeitig als ersten Bericht das Lukas-Evangelium verfasst hat und dann als weiteren Bericht die Apostelgeschichte einmal ganz stark beschrieben, das Leben vom Herrn Jesus, und in der Apostelgeschichte ganz stark beschrieben, das Handeln Gottes in der Gemeinde. Und zu Beginn der Apostelgeschichte, zu Beginn von Lukas, lesen wir in Lukas 1, Vers 4, dass da steht, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das ist das, wie der Lukas seinen Adressaten Theophilus adressiert. Ihm ist wichtig, dass durch das Lesen dieser beiden Bände, Lukas und Apostelgeschichte, dem Theophilus klar wird und er Gewissheit kriegt in den Dingen, in denen er unterrichtet worden ist. Und warum ist es dem Lukas so wichtig, dass diese Klarheit da ist? Diese Frage, die steht ganz am Anfang. Es ist deswegen wichtig, und das werden wir auch noch sehen, im heutigen Text zeichnet sich's ab und es wird in den nächsten Sonntagen so weitergehen. Es ist deswegen so wichtig, Klarheit zu haben, weil es um Leben und Tod geht. Im konkreten Fall von Paulus ist es so, er steht unter Todesgefahr, und im konkreten Fall von vielen, vielen Geschwistern weltweit ist es genauso. Und da ist es wichtig, hat das, woran ich glaube, ist es wahr oder ist es nur etwas, was ich gehört habe, was sich gut anfühlt, aber ist es wert, dafür zu sterben? Das bitte im Hinterkopf behalten. Das ist die Frage, warum es dem Lukas geht, als er das schreibt, dass der Theophilus weiß, dass es wahr ist. Paulus befindet sich auf der Rückreise nach Jerusalem und er hatte vom Heiligen Geist bereits in Kapitel 19 angekündigt bekommen, dass er nach Jerusalem reisen soll. Und ab Vers 20 ist auch so einigermaßen klar, was ihn dort erwarten wird. Und zwar steht in den Versen 20 bis 23, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Und dann gleich im Anschluss lässt uns Paulus auch seine innere Einstellung wissen. Und zwar in Vers 24 steht, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Diese Überzeugung von der Wahrheit des Evangeliums der Gnade Gottes, das ist die Hoffnung, die der Paulus hat. Und diese Hoffnung möchte auch, dass der Theophilus zu dieser Hoffnung kommt. Und warum ist es so wichtig, zu dieser Hoffnung zu kommen? Im 1. Petrus lesen wir, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also Lukas nimmt uns mit in diese Begebenheit von Paulus, und es geht in diesem ganzen Bericht sehr stark, in diesem ganzen Kapitel, um Nachfolge. Das ist das, was uns auch heute herausfordern sollte, dieses Thema Nachfolge. Und für Paulus, dem sehen wir während der Predigt, wem er nachfolgt. Und lassen wir den Blick, den wir auf den Paulus haben, dann in unseren Gedanken nachwirken und beten wir, dass wir von Paulus lernen, was Nachfolge bedeutet. Die Frage ist, was ist das Objekt meiner Nachfolge? Und diese Frage beantwortet Paulus, und zwar, Paulus folgt Jesus nach. Und zwar, wir sehen das, Lukas, der Schriftsteller, sehr schön, im Lukas-Evangelium wird die Bewegung von Jesus durch das Land beschrieben, und ab einem gewissen Zeitpunkt geht die Reise nur noch nach Jerusalem. Und genau das Gleiche ist jetzt die Situation, in der der Paulus ist. Der Paulus, der hat seine ganzen Missionsreisen gemacht und jetzt hat ihm der Heilige Geist angekündigt, jetzt geht es zurück nach Jerusalem, so wie das bei Jesus war. Wir lesen in Lukas Kapitel 9, Vers 51 über Jesus: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Das ist genau das, wovon ich gerade geredet habe. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Reise entschlossen für Jesus nach Jerusalem gegangen. Er hat gewusst, was auf ihn wartet. Und in einer parallelen Situation ist Paulus auch auf dem Weg nach Jerusalem und der Heilige Geist hat ihm auch schon angekündigt, was auf ihn wartet. Jesus meint unter Nachfolge etwas ganz Bestimmtes. Das lesen wir auch in Lukas 9. Da steht: Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das ist es, wie Jesus Nachfolge beschreibt. Und für Paulus ist ganz klar, er möchte seinem Herrn nachfolgen. Einmal bildlich Richtung Jerusalem, aber auch von dem, was es ihn kostet. Sein Herr, der hat am Kreuz für ihn die Gerechtigkeit erkauft, hat für ihn geblutet, hat für seine Selbstgerechtigkeit, die der Paulus gehabt hat, bezahlt. Paulus, der so eigentlich stolz hat sein können auf seine ganzen Errungenschaften als Pharisäer, die hat er alle am Kreuz abgelegt und Jesus hat seine Selbstgerechtigkeit auf sich genommen, also die Selbstgerechtigkeit von Paulus, und hat ihm seine Gerechtigkeit gegeben. Das ist das Vorbild, das Paulus hat und dem möchte er nachfolgen. Aber Nachfolge kostet. Und das sehen wir jetzt, wenn wir in den heutigen Text einsteigen, Apostelgeschichte 21, beziehungsweise gerade noch einmal zurück umblättern, die letzten Verse von Vers 20. Da sehen wir, was uns letztes Mal der Simon berichtet hat, wie Paulus sich nochmal mit den Ältesten von Ephesus trifft und wie er ihnen noch einige Dinge sagt und dann stehen sie alle zusammen. Ihnen ist klar, dass wir, weil es der Heilige Geist so offenbart hat, das wird das letzte Treffen sein, das sie da auf der Erde miteinander haben. Sie stehen am Ufer vom Meer, Paulus betet mit ihnen, sie weinten miteinander, sie drückten sich und im ersten Vers, Kapitel 21, steht, und Paulus und seine Weggefährten mussten sich richtig losreißen. Also der Lukas nimmt uns da richtig in diese Emotionen mit rein, die der Paulus mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verbindet. Und sie wissen, sie werden sich nicht mehr sehen. Paulus ist jetzt auf diesem Weg nach Jerusalem und der wird sie auf dieser Erde für immer trennen. In ihre Reise nach Jerusalem. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. So, also Jerusalem ist noch nicht eingezeichnet, aber die Reise geht von links oben nach rechts unten mit so ein paar Zwischenstopps. Ihre Reise nach Jerusalem führt sie über verschiedene Ortschaften und sie landen in Tyrus. Das ist ganz rechts da unten am Festland. Und in Tyrus begegnet dem Paulus im Prinzip eine ganz ähnliche Situation, wie er sie gerade jetzt erlebt hatte mit den Ältesten, die sich da gemeinsam versammelt haben. Er trifft dort in Tyrus einige Menschen, die ihn sehr lieben und die in Sorge sind und denen der Heilige Geist geoffenbart hat, was mit Paulus in Jerusalem passieren wird. Und wir lesen da, dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, ja genau, und wir lesen da in Vers 4, und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Das klingt jetzt fast wie so ein interner Widerspruch im Heiligen Geist. Auf der einen Seite schickt er Paulus nach Jerusalem und es klingt so, als würde er den Jüngern da ausrichten lassen, dass sie dem Paulus sagen sollen, geh nicht nach Jerusalem. Aus dem Kontext von der Geschichte, wie sie sich entwickelt, zeigt sich ganz klar, dass der Heilige Geist den Jüngern oder diesen Menschen, die dem Paulus nahestehen, immer wieder zeigt, dass es in Jerusalem für den Paulus eng werden wird. Und diese Menschen, die ihn so sehr lieben, die haben diese Erkenntnis, die sie vom Heiligen Geist gekriegt haben, dazu verwendet, um den Paulus davon abzuraten, nach Jerusalem zu gehen. Diese Aussage, dass er nicht dorthin gehen soll, ist nicht die Aussage vom Heiligen Geist, weil er ja Paulus ganz deutlich nach Jerusalem ruft an ganz verschiedenen Stellen. Vers 5, als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachten wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Da haben sie jetzt die ganzen Familien mitgenommen und sind da am Meeresstrand gestanden, haben sich hingekniet, haben für Paulus gebetet, haben Abschied genommen. Und da wird wieder dieser Schmerz deutlich, den die Freunde, die Bekannten von Paulus hatten, als ihnen bewusst geworden ist, dass sie einander nicht mehr sehen. So, das ist jetzt mit ein paar so Abstechern ins Meer der Weg, den es von Tyrus über Caesarea nach Jerusalem reisen. Und über diese Reise ist berichtet, am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, und da ist Lukas mit eingeschlossen, fort und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. In beiden Begebenheiten wird klar, dass der Heilige Geist redet. In Tyrus habe ich jetzt erklärt, was die Aussage bedeutet, die Freunde dem Paulus über den Heiligen Geist gesagt haben. Da jetzt in Caesarea wird deutlich, dass der Paulus gebunden wird. Das wird richtig theatralisch von dem Agabus dargestellt. Das erinnert an die Prophezeiungen, wie sie oft im Alten Testament von den Propheten getätigt worden sind, wo das eine richtige Darstellung war, was sie ihren Zuhörern vermitteln wollten. Genauso hat das hier dieser Agabus gemacht. Und der Ort, wo das Ganze stattgefunden hat, interessanterweise, ist im Haus des Philippus. Und der Philippus, für alle, die sich an den Anfang der Apostelgeschichte erinnern können, das ist der Philippus, der unter den sieben war, die zu den Diakonen gewählt worden sind oder bestimmt worden sind. Und er war auch der, der dann vom Heiligen Geist in die Wüste gerufen worden ist, zum Kämmerer, hat ihm dort die Jesaja-Rolle ausgelegt. Und der Beinamen, den der Philippus da jetzt in Caesarea hat, ist Philippus der Evangelist. Also irgendwie hat sich das offensichtlich damals schon so richtig abgezeichnet. Das ist so sein Ding. Und interessanterweise über seine Töchter, außer dass er vier hat, ist ganz wenig nur beschrieben, nur dass sie geweissagt haben. Und da haben wir gedacht, aus irgendeinem Grund steht das sicher drin. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wahrscheinlich sie ihren Vater immer wieder erlebt haben, wie er in seiner Beziehung mit dem Herrn unterwegs ist. Und Gott verwendet offensichtlich auch seine Töchter, um zu den Menschen zu sprechen. Und da denke ich mal, das ist schön, wie der Herr so ganze Familien verwendet. Hier sehen wir an dieser Stelle aber auch eben wieder, was die Nachfolge, die der Paulus bereit ist einzugehen, Jesus nachzufolgen, was die ihm kostet. Und zwar einerseits sehen wir das anhand von dieser Darstellung vom Agabus, dass er gebunden werden wird, der Paulus. Aber andererseits sieht man das auch wieder in dem zwischenmenschlichen Miteinander. Als die Leute hören, was auf den Paulus warten wird, ganz nachvollziehbar wollen sie ihn davon überzeugen, so wie das auch schon in Tyrus der Fall war, dass er nicht nach Jerusalem geht. Sie haben ihn lieb, sie wollen nicht, dass das passiert. Und Paulus ist aber fest entschlossen zu gehen. Und er schreibt, es bricht ihm fast das Herz, auf der einen Seite diesen Auftrag zu sehen, den er vom Herrn hat, und andererseits zu sehen, dass die Menschen, die ihm nahestehen, Lukas inkludiert, dass sie ihn eigentlich vom Gegenteil überzeugen wollen, aus Liebe in einem gewissen Sinn, und aber trotzdem machen sie ihm mit dieser Liebe das Herz so schwer, dass er sagt, es bricht ihm das Herz. Wenn wir auf Jesus schauen, als er in dieser Situation großer Not drin gestanden ist, das war im Garten, da hat er dieses Gebet, das er einige Zeit vorher seinen Jüngern gelehrt hat, das Vaterunser, in dem vorkommt, dein Wille geschehe, das hat der Herr Jesus unter allem, was es ihm gekostet hat, selber durchbuchstabiert und hat den Vater gebeten, Vater, wenn der Kelch an mir vorbeigehen kann, dann bitte, aber dein Wille geschehe. So wie er es den Jüngern gelernt hat, war er bereit, das selber ganz zu leben. Und genau in diese Situation werden da jetzt auch Paulus und seine Freunde reingeführt. Paulus ist schon, glaube ich, einen Schritt weiter, aber durch das Vorbild von Paulus kommen dann auch seine Freunde dorthin, dass sie, nachdem sie merken, sie können ihn nicht überreden, dass sie sagen, der Wille des Herrn geschehe. Und ich glaube, wir müssen uns da jetzt in dieser Situation mit einer Frage konfrontieren, und zwar, wie gehen wir damit um, wenn wir merken, jemand, der uns ans Herz gewachsen ist, den wir lieb haben, der weiß sich vom Herrn gerufen, etwas zu tun, das gefährlich scheint, das vielleicht mit Schmerzen verbunden ist. Wie begegnen wir unseren Freunden, unseren Familienmitgliedern, unseren Gemeindegeschwistern? Ist unser Ziel, ihnen in Anführungsstrichen diese Liebe zu geben und sie vor allem bewahren zu wollen? Oder und führen wir sie dadurch in diese Not rein, wo es ihnen das Herz zerreißt, weil sie wissen, was der Herr von ihnen möchte? Oder versuchen wir sie in ihrem Auftrag mitzutragen? Die Frage kann vielleicht auch an uns Eltern herantreten, wenn wir merken, unsere Kinder, die sind vielleicht glücklich verliebt und sie stehen vor der Situation, dass wir ihnen eigentlich sagen sollten, dass sie sich, oder sie merken selber, dass diese Beziehung nichts für sie ist, wünschen wir uns für sie dann, dass sie in dieser glücklichen Beziehung bleiben, oder ermutigen wir sie dazu, wirklich den Willen Gottes zu gehen, und solche Beziehungen, die zu Menschen sind, die Jesus nicht kennen, zu beenden. Ich glaube, wir müssen uns da herausfordern lassen, zu schauen, was ist der Wille des Herrn in so unterschiedlichen Situationen. Damit wir unsere Lieben nicht davon abhalten, zu dem Punkt zu kommen, wo sie eigentlich sagen wollen, Herr, dein Wille geschehe. Nach diesen vielen Stopps, die ihr da vorher gesehen habt, kommt Paulus jetzt endlich in Jerusalem an. Und man würde sich erwarten, nach all diesen ganzen Prophezeiungen, dass sofort alles explodiert. Aber das ist nicht der Fall. Er wird im allerersten Moment freudig aufgenommen und von seinem Gastgeber und geht gleich am nächsten Tag zu Jakobus und den anderen Ältesten und berichtet ihnen ziemlich detailliert, wie er Gottes Wirken auf seinem Dienst jetzt in diesen ganzen heidnischen Regionen erlebt hat und wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und die Ältesten freuen sich wirklich, sie preisen Gott. Aber es ist gleichzeitig sozusagen neben dem einen Handlungsstrang vom Herrn in dieser ganzen weiten Welt, hat der Herr auch in Jerusalem die Gemeinde wachsen lassen. Und das ist jetzt sozusagen der Bericht, über den der Paulus informiert wird. Und er hört, dass ganz viele Juden in Jerusalem gläubig geworden sind. Das Problem ist, dass in dieser Gemeinde unter diesen Juden sich über Paulus falsche Informationen verbreitet hat. Und zwar die Information, dass Paulus eigentlich die Heiden oder beziehungsweise die Juden in den heidnischen Gemeinden davon abhalten möchte, ihre Kinder beschneiden zu lassen, dass er den Abfall vom Gesetz Mose lehrt und sie davon abhält, die jüdischen Gebräuche zu leben. Und da spüren die Ältesten jetzt eine Spannung, die potenziell in der Gemeinde explodieren wird, wenn Paulus da sichtbar jetzt in der Gemeinde in Jerusalem auftreten wird. Und deswegen stellen sie sich die Frage in Vers 22, was ist zu tun? Und um diese Frage zu beantworten, entwerfen sie einen Plan, der, so wie es scheint, nach außen sichtbar machen soll, dass Paulus sich doch an die Gebräuche der Juden hält. Dieser Plan ergibt sich gerade sehr passend, weil es vier Männer aus dieser Gemeinde gibt, die ein Gelöbnis abgelegt haben, ein jüdisches Gelöbnis. Und Jakobus und die Ältesten schlagen vor, dass Paulus sich an diesem Gelöbnis beteiligt, einerseits um sich selber zu reinigen, er kommt ja im Prinzip aus heidnischen Gegenden zurück, und andererseits aber auch um diese vier Männer zu unterstützen, indem er sozusagen die finanzielle Last, die im Zusammenhang mit diesem Gelöbnis zu begleichen ist, dass die der Paulus übernimmt. Und das Ziel von diesem Plan ist, dass die Juden in der Gemeinde sehen sollen, Paulus hält sich doch an diese jüdischen Bestimmungen. Und bei der Auseinandersetzung mit diesem Textabschnitt war mir nicht so ganz klar, ist es jetzt sozusagen gut, dass sie das so gemacht haben? Oder wäre es nicht irgendwie besser gewesen, wenn sie angefangen hätten, der Gemeinde zu erklären, warum die Heiden sich nicht diesen jüdischen Ritualen unterwerfen müssen? Aber auf jeden Fall, das war der Plan, der wurde ausgeführt, und ganz sicher hat, ob er jetzt gut oder vielleicht nicht so gut war, ganz sicher hat er Gottes Plan nicht aus den Bahnen geworfen, weil ab im Prinzip dem Zeitpunkt, wo dieses Reinigungsritual zu Ende war, ist der Tumult schon ausgebrochen. Und Paulus, so wie es der Heilige Geist angekündigt hat, ist dann schlussendlich in Gefangenschaft geraten. Aber wie ist das passiert? Also das Ziel von Paulus, nach Jerusalem zu kommen, war zeitlich an Pfingsten gebunden. Er wollte zu Pfingsten in Jerusalem sein. Und da das Pfingstfest war, waren eben ganz viele Juden von überall aus der umliegenden Welt nach Jerusalem gekommen, unter anderem auch die aus der Provinz Asien. Das heißt, aus den Gegenden, wo Paulus in seiner Missionsreise vorbeigezogen ist. Und dort ist er ja genau von den Juden immer wieder sehr in die Mangel genommen worden, hat fliehen müssen. Teilweise sind die ihm nachgezogen. Also da ist es drunter und drüber gegangen. Und es scheint jetzt so, dass einige dieser Juden aus Asien, vielleicht waren das welche, mit denen er sogar schon Begegnung gehabt hat, eben jetzt auch in Jerusalem waren. Und als Paulus mit seinen vier Männern da, mit denen er diese Reinigung absolviert hat, als diese Zeit vorbei war und er im Tempel war, ist ein Mordtumult entstanden. Und zwar deswegen, weil die Juden behauptet haben, Paulus hätte einen Griechen mit in den Tempel reingenommen. Und um das zu verstehen, der Tempel, der hat ja so verschiedene Bereiche gehabt, innen drinnen das Allerheiligste, rundherum dann der Bereich, wo die jüdischen Männer hingehen haben dürfen, weiter vorne, also mehr abgetrennt vom Allerheiligsten, der Bereich, wo die jüdischen Frauen hingehen haben können. Und jetzt falle ich um. Und noch weiter hinten war der Bereich, bis zu dem auch alle anderen reingehen haben dürfen. Und die Anklage war, dass Paulus diesen Griechen, diesen Nichtjuden, mit ins Allerheiligste genommen hat. Und das hat die Befindlichkeit der Juden verständlicherweise aufs Tiefste in Aufregung gebracht. Vor allem, es steht vor diesem Bereich, wo die Heiden nicht drüber gehen können, ein großes Warnungsschild, dass man mit seinem Leben bezahlen wird, wenn man als Heide diese Grenze übertritt. Und das war genau die Anklage, die diese Juden aus Asien auf einmal gegenüber dem Paulus geltend gemacht haben, dass er diesen Mann mit ins Allerheiligste geführt hat. Und der Tempel ist zugemacht worden von den Tempelwachen. Der Mob sozusagen hat sich auf Paulus gestürzt. Sie haben versucht, ihn zu töten. Und es ist aber durch diesen ganzen Tumult ist der römische Befehlshaber über 1000 Soldaten mit seinen Soldaten hingestürmt. Sie haben es geschafft, den Paulus zu verhaften, das ihm das Leben gerettet hat. und haben versucht, von den Menschen den Grund für diesen Tumult zu erfahren. Und der Grund für den Tumult war nicht erfahrbar, weil die Aufregung so groß war. Sie haben dann den Paulus richtig wegtransportieren müssen, weil er sonst von den Juden getötet worden wäre. Und das ist die Situation, in die der Paulus reingekommen ist und die Situation, die der Heilige Geist dem Paulus auch schon angekündigt hatte. Das ist die Situation, die für einen Paulus Nachfolge bedeutet hat. Die Situation, auf die Paulus sich einlassen hat, dass er sich in der Nachfolge auf seinen Herrn in diese Situation reinbegibt. Der Herr hat so geschenkt, dass es dann zu einem Gespräch kommen ist zwischen dem Befehlshaber und dem Paulus, wo sich auch weitere Missverständnisse geklärt haben. Der Befehlshaber hatte vermutet, dass Paulus ein ägyptischer Terrorist ist, der sich versteckt hält. Also der Plot ist ziemlich dick, der da so in diesen ganzen Ereignissen sich reingepackt findet. Und der Abschnitt endet damit und dort wird das nächste Mal der Tom weiter predigen. Und zwar, was Paulus zu den Menschen sagt, als er die Erlaubnis von dem Befehlshaber bekommt, zu den Menschen zu reden. So, das war jetzt die Geschichte der Nachfolge von Paulus, wo wir gesehen haben, wie er zuerst in dieser Beziehung, in der Not, aus diesen Beziehungen rauszumüssen gestanden ist, wie er nach Jerusalem gegangen ist, weil Gott ihn dorthin geführt hat und wie er dann erlebt hat, wie in Jerusalem sich wirklich, ähnlich wie es sein Herr, unser Herr, erlebt hat, sich die Meute auf ihn gestürzt hat. Und Lukas beschreibt in Paulus einen Mann, der zuerst Jesus mit aller Kraft verfolgt hat und von Jesus dorthin verändert worden ist, dass er ihn von ganzem Herzen nachfolgt. Wie wir es jetzt schon ein paar Mal gehört haben, so wie Jesus nach Jerusalem hat gehen müssen, um dort zu leiden, ist auch Paulus nach Jerusalem gegangen, im Bewusstsein, dass Leid auf ihn wartet. So wie Jesus, als er in Jerusalem einmarschiert ist, triumphal empfangen worden ist, von den Juden, die sich gefreut haben, dass der neue König kommt. Genauso wurde im ersten Moment auch Paulus freudig empfangen, als er von der Gemeinde aufgenommen worden ist und sie die Ältesten gehört haben, wie viele Menschen sich bekehrt haben. So wie Jesus bereit war zu beten, Vater, dein Wille geschehe, war auch Paulus bereit, seinen Willen, ganz Gottes Willen unterzuordnen und damit auch ein Vorbild für seine Freunde, die das dann eben ihm nachtaten. Und so wie Jesus dem Zorn des Volkes ausgesetzt war, war auch Paulus diesem Zorn ausgesetzt. Für Paulus hat Nachfolge wirklich konkret bedeutet, dem Herrn nachzufolgen. Aber im Unterschied zu Paulus ist bei Jesus kein römischer Befehlshaber zu seiner Rettung gekommen, sondern einer, der aus Angst vor den Juden bereit war, Jesus in den Tod zu schicken. Im Unterschied zu Paulus, der für seine angebliche Schuld hätte zahlen müssen, musste Jesus nicht für seine Schuld zahlen, sondern für die Schuld aller Menschen zahlen. Im Unterschied zu Paulus, dem seine Freunde auf der Reise nach Jerusalem das Herz brachen und er sich allein fühlte, hat Jesus sein ganzes kostbares Blut für uns am Kreuz vergossen, als sein Herz gebrochen ist und er gerufen hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Nachfolge hat für Jesus bedeutet, das zu tun, was er gesehen hat, was sein Vater möchte, dass er tut. Das hat ihn alles kosten dürfen. Paulus ist seinem Herrn nachgefolgt. Die Frage ist, was darf uns Nachfolge kosten? Wir werden jetzt 1-2 Minuten still sein. Denkt über diese Fragen nach. Und dann haben wir die Möglichkeit, leise oder laut miteinander zu beten. Und die Band singt dann mit uns nur 2 Lieder, die im Prinzip auch als gesungene Antwort auf diesen Text dienen sollen.